So lade ich euch nun ein, eure Bibeln im Buch Nehemia aufzuschlagen, in Kapitel 8. Wir betrachten gemeinsam die Verse 13 bis 18. Nehemia 8, die Verse 13 bis 18. Und am zweiten Tag versammelten sich die vermägen Häupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, damit sie in den Worten des Nehemia 8, 13 bis 18. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, damit er sie den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und so ließen sie es verkündigen und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen: Geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus, und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude, und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang und machten am achten Tag eine Festversammlung nach der Vorschrift. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes, das bleibt ewig. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wie wir kommen, um dein Wort zu studieren, so bitten wir, dass du uns hilfst, dein Wort mit Freude anzunehmen. Dass wir es aufnehmen und von dieser Lehre und Unterweisung erfüllt werden, dass es klar verständlich für uns sei und dass du uns anleitest, aber auch herausforderst. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Hat das Hören des Wortes Gottes einen Einfluss auf uns? Verändert es, wie wir wandeln, wie wir denken? Unterweist es uns, wie wir die Bibel lesen sollen und was wir im Lichte dessen, was wir gelesen haben, auch dann tun? Nun, in Kapitel 8 von Nehemia ist ungefähr das, was ich gerade beschrieben habe, das Hauptaugenmerk, worum es geht, was das Wort Gottes im Herzen und im Leben der Menschen für einen Einfluss hat. Und es gibt drei Dinge heute Abend, die ich euch von der Schrift zeigen möchte, die uns zeigen, wie das Wort einen Einfluss auf uns haben sollte. In Vers 13 und 18 nämlich, da hören wir, dass das Wort uns danach bringen oder uns dazu bringen soll, dass wir mehr Hunger haben auf das Wort. Zweitens sollte das Wort Gottes uns in einem eifrigen Unterordnung, in eine eifrige Unterordnung bringen, nämlich dem Wort gegenüber. Und dann letztlich, es sollte in uns eine festive Freude entfachen. Nun, wie wir in Kapitel 8 sehen wir nun, dass dieses Kapitel gekennzeichnet ist mit der Lesung und Verkündigung des Wortes Gottes, also was dort abgeht. Uns wird dann auch gesagt, in welcher Situation diese Leute waren. Sie haben nämlich ganz spezifisch Ezra berufen, das Volk Israel, damit sie sich doch gemeinsam sammeln am Wassertor, um das Wort Gottes zu öffnen, das Gesetz, und dass es dann verkündigt wird und vorgelesen wird. So sehr, dass sie das Verlangen hatten, das Wort Gottes zu hören, sie haben sogar eine Kanzel erbaut, so eine Art Holz, ja, eine Holzkanzel, ein Holzgerüst. Und dann würden sie eine Schriftrolle nach der anderen dem Ezra bringen, damit er es vorliest. Das war ein Marathon, wie das Wort Gottes vorgelesen wird. Und das war sequenziell. Ein Vers nach dem anderen, ein Buch aus der Bibel nach dem anderen. Und das die ersten 5 Bücher der Bibel, um ganz genau zu sein. Und das, weil das Volk Gottes das Wort hören wollte und sich dem unterwerfen wollte. Und wir hatten da Ezra, und er hat nicht nur gelesen, das Wort Gottes, sondern hat man auch Leviten gehabt, die überall herum unter diesem Volk dann eben auch zusätzlich mit stand und da war, um dieses Wort dann auch nochmal auszulegen, um ihn zu erklären. Und etwas Einzigartiges ist passiert, als das Wort Gottes vorgelesen wurde, nämlich dass die Menschen dort überführt wurden. In der ersten Sache, wie sie überführt worden sind, war, weil dass sie da erkannten, wie heilig Gott ist. Dass es da einen Gott gibt und niemand ist wie er. Er ist absolut und anders als wir. Er ist der Schöpfer aller Dinge, der einzige gerechte Gott. Er ist der Gott voller Macht, voller Majestät. Ein Gott voller Zorn, aber auch voller Liebe. Ein Gott der Gerechtigkeit, aber auch Gott der Gnade. Sie haben Gott erkannt in der Fülle, wer er ist, weil das Wort Gottes dessen Zeugnis gab. Und das lag dann schwer auf ihren Herzen. Und im Lichte all dessen, in der Heiligkeit Gottes, haben sie auch auf eine zweite Art und Weise sind sie überführt worden. Nämlich überführt von ihrer eigenen Sünde und ihrem eigenen Versagen. Aber wissen wir das? Denn in den Versen 9 bis 12, da lesen wir von dem sofortigen Einfluss, was das Wort Gottes in ihnen hatte. Uns würde gesagt, dass sie weinten, dass sie trauerten. Nachdem sie das hörten, wie das Wort Gottes verkündigt wird. Und sie trauerten auch über die Tatsache, was das Wort Gottes gegen sie aussprach. Sie waren so sehr davon eingenommen, auch über die Trauer ihrer eigenen Sünde und in der Bewunderung der Heiligkeit Gottes, dass Nehemia und Ezra, dass sie sie mussten nochmal eingreifen und musste sie nochmal zur Ruhe bringen, denn es war der Sabbat, es war ein Tag der Freude, nicht ein Tag der Trauer. Sie sollten die Güte und die Gnade Gottes erkennen und verstehen und den Segen von ihm empfangen und nicht nur trauern. Und liebe Freunde, für die meisten von uns, wenn wir das Wort hören, wie es verkündigt wird, wenn es kommt mit solch einem Einfluss, dass die ganze Gemeinde mit Tränen überfließen, dass der ganze Hof voll ist mit Leuten, die trauern und weinen, überführt über dessen, wer man ist und bewundert, Bewunderung über, wer Gott ist. Dann möchte man von dieser Begebenheit zurückkommen und ein paar Tage vielleicht Ruhe haben. Vielleicht will man die Person dann einen Monat oder länger nicht sehen, also sag man es mal so, also wenn jetzt jemand sowas machen würde, so weinen würde, dann würde man sich denken, oh Mann, ich möchte jetzt vielleicht nicht mal in die Gemeinde kommen, die haben mich alle weinen sehen, das würde irgendwie nicht passen, aber das ist nicht, worum es hier geht. Sondern die ersten 12 Verse in Kapitel 8, das war alles an einem einzigen Tag. Der erste Tag des 7. Monats, ein festiver Tag. Und im Kontext unserer Passage heute Abend ist dieser erste Tag gestern gewesen. Und was wir jetzt haben, ist der zweite Tag. Das heißt, dass wir nämlich ab Vers 13 sehen, ist, dass das Volk Gottes dann eben nach Hause ging. Manche haben das einfach weggeschlafen. Doch jetzt, am Anfang des zweiten Tages, des 7. Monats, weniger als 24 Stunden später, was wir nun hier hören, ist, dass die Häupter der Familien, zusammen mit den Priestern und den Leviten, dass sie zusammenkamen zu Ezra, dem Schriftgelehrten, um das Wort des Gesetzes zu studieren. Sie kamen zurück. Und ich werde euch sagen, wenn ich als Prediger diese Passage der Schrift sehe, dann ist das nichts weniger als eine mächtige Bewegung oder mächtiges Wirken des Geistes Gottes. Wenn du sicher machen möchtest, dass die Leute nie wieder in die Gemeinde kommen, dann bringst du sie dazu zu weinen und dann kommen sie schon nicht mehr. Aber was wir hier haben, ist, dass das Wort Gottes mit Macht ausging. Sodass die Männer, die Familienhäupter, dass sie alle sich trotzdem zusammen versammeln. Sie kehren zurück. Sie kehren zurück mit den Levitern und den Priestern. Und wo gehen sie hin? Sie gehen zu dem großen Prediger bei ihnen, dem Ezra. Den Gott eingesetzt hat für diese Aufgabe, damit das Wort Gottes gelesen und verkündigt wird. Sie kamen noch einmal zu ihm. Könnt ihr euch vorstellen, was das physisch für einen Einfluss auf diese Menschen hat? Denn es ist nichts Ungewöhnliches, dass wenn wir uns versammeln hier und Gottesdienst feiern und da ist es nicht ungewöhnlich, dass die Leute kommen und doch sehr erschöpft sind, selbst am Sonntagmorgen, man hat nicht so viel schlafen können und die Müdigkeit ist sehr über uns, sagen wir es mal so. Aber hier hören wir, dass die Leute früh morgens schon kamen, bis zum Nachmittag haben sie sich dazu aufgemacht, das Wort Gottes zu hören, wie es vorgelesen wird. Und dann am Nachmittag waren sie so davon betroffen über das Wort Gottes, dass sie trauerten und weinten. Und die Frage ist, hatten wir das schon mal, so wie die Schrift das beschreibt, dass man hier völlig außer Kontrolle anfängt zu trauern, so sehr, dass es deinem Leib sogar wehtut, dass man am nächsten Tag aufsteht und sich so fühlt, als hätte man eine große Trainingssession hinter sich hatte oder vielleicht, als wäre man in der Schlägerei gewesen und wacht am nächsten Tag auf und fühlt sich einfach kaputt und platt. Und liebe Freunde, wenn ich jetzt kurz mal über die Männer sprechen kann, das ist etwas, worin die Männer nicht gut sind. Ja, nämlich in der ganzen Zeit, in der ich in diesem eingesetzt bin als Prediger oder dergleichen, da habe ich in 11 Jahren das nicht so sehr gesehen. Also die Männer, dass sie sich so treu und eifrig hier auch an das Wort Gottes begeben, um es zu hören und darin unterwiesen zu werden. Dass oftmals die Frauen sogar eifriger darin sind, um zu kommen und zu hören. Und sie lasen jetzt eben hier nun über die Passage in dem 3. Buch Mose, wo es über das Laubhüttenfest geht. Das werden wir gleich noch betrachten. Aber die Frage ist, wieso? Wie ist es möglich, dass nachdem man einen ganzen Tag lang das Wort Gottes hörte und vorgelesen, aber auch verkündigt, dass am nächsten Tag all die Männer zusammenkommen, die Häupter der Familie, und dass sie dann plötzlich noch mehr hören möchten? Sogar viel mehr. Das ist textuelle, theologische Lehre, wohin sie sich hingeben, mental und physisch. Ich denke, sie geben ein Zeugnis, dass sie das Wort Gottes hören und auch empfangen, dass wenn man das tut, dann entwickelt man einen Appetit für die geistliche Ernährung dessen, dass man die Süßigkeit des Wortes Gottes besser versteht und noch mehr davon ergriffen wird, dass man noch mehr hungrig danach ist. Das ist etwas, das, wenn man beginnt, es zu hören, das Wort Gottes, das alles, was du willst, ist noch mehr davon. Du willst noch mehr von dem Wort Gottes. Denn es ist geistlich so sehr nährend. Etwas, das die Welt euch niemals geben kann. Nicht einmal im Geringsten. Ein beständiger Hunger für das Wort Gottes. Manchmal, wenn ich mich mit Christen unterhalte, dann höre ich auch, wie sie sagen, ja, ich habe auch mein Problem mit meiner Andachtszeit. Ich sollte es studieren, viel mehr und eifriger, aber so wie es mal auch mal eins tat. Aber wie kann ich das verändern? Ich möchte regulär und beständig vor Gott treten und auch meine Andachtszeit haben. Und dann hat man vielleicht auch, das hört man nicht so oft, aber manche sind auch so ehrlich und sagen dann, ich habe mein Problem auch am Sonntag. Ich möchte nicht in die Gemeinde kommen, es hat so viele Gründe, ich bin zu Hause und alles so gemütlich zu Hause und es ist so schwer für mich, einfach in die Gemeinde zu kommen. Das ist eine harte Sache, das zuzugeben, besonders vor einem Pastor. Oder ich bin ein Christ, oder ich möchte hören, wie das Wort Gottes verkündigt wird. Ich möchte hören, wie das Wort Gottes vorgelesen wird. Lieber Christ, die beste Art und Weise, wie man mich das erklären oder beschreiben sollte, oder das beste Gegenmittel dagegen ist, einfach zu kommen. Zu kommen und einfach das Wort zu lesen, es als eine Priorität anzusehen, dich dem hinzugeben, es zu empfangen von der Kanzel. Denn du wirst niemals aus deiner Selbst heraus noch mehr von dem Wort Gottes haben wollen, als wenn du es nämlich hörst und es empfängst und es studierst. Dann wirst du einen Appetit dafür haben. Denn deine Seele wird wachsen und wird nicht die Gelegenheit versäumen, noch eine Mahlzeit zu haben, nämlich in der Heiligen Schrift. Deshalb denke ich, sind die Männer hier. Ich denke, sie haben das Wort. Sie wurden durch das Wort gesegnet. Und sie wollten mehr. So viel mehr. Eine zweite Sache, ab Vers 14 bis 17, nämlich, dass sie sich eifrig dem hingegeben haben. Nun, das Wort Gottes wurde geöffnet und wurde vorgelesen. Und da finden sie sich nämlich wieder in dem dritten Buch Mose. Und da lesen sie eben aus dem dritten Buch Mose über das Laubhüttenfest. Oder das Zeltfest, kann man vielleicht auch sagen, also in manchen Übersetzungen. In dem Laubhüttenfest, da geht es darum, dass man an die Versorgung Gottes gedenkt. Auf eine verschiedene Art und Weise und in verschiedenen Epochen eben auch, wie das passiert ist und wie Gott das getan hat. Es beginnt, indem sie daran gedenken, wie das Volk Gottes in der Wüste umherwanderte, als sie nämlich aus Ägypten, dem Land der Knechtschaft, herausgeführt wurden, als Gott dann die wunderbaren Dinge getan hat, diesen ägyptischen König gerichtet hat und das ganze Land, und wie dann das Volk Gottes eben umherwanderte dort in der Wüste. Das war eine Zeit, in der das Volk Gottes eine ganz spezifische Sache lernte, nämlich, dass Gott es ist, der sie versorgt. Dass, wenn das Volk Gottes zusammenkommt, dass selbst wenn sie meckern und sie sich beschweren, dass Gott trotzdem treu ist und sich um sie sorgt, dass er sie mit Speise versorgte und auch mit dem Manna aus dem Himmel, aber auch mit kleinen Zelten, mit denen sie in der Lage waren, umherzuwandern. Gewöhnlich haben sie das aus all den Dingen eben zusammengestellt, was sie finden konnten, meist aus so einer Art Zweigen, damit ihre Familie eben auch in der Lage ist, sich von der Hitze des Tages behüten können. Aber dieses Laubhüttenfest gedenkt nicht nur an das, was in der Wüste geschah, als das Volk Gottes dort umherwanderte, sondern auch ein Fest der Ernte. Ja, das ist normalerweise etwas, das man im Herbst tut. Und was ist die Schlüsselsache darin? Nämlich, dass man daran gedenkt, wie Gott sich um einen kümmert, wie er das Volk Gottes versorgt. Es ist etwas, was die Amerikaner als Thanksgiving oder die Deutschen als Erntedank bezeichnen würden. Es ist eine Zeit, in der sie gedenken, was Gott getan hat, und sie preisen seine Güte. Und ganz spezifisch, wenn man dieses Zeugnis der Schrift liest und was das Volk Israel tun sollte, da muss ich sagen, das hört sich irgendwie nach sehr viel Spaß an. Denn sie kommen nämlich zusammen in Jerusalem und sie sollten nun ausgehen und Zweige sammeln, um dann auf ihrem Haus, das waren so Flachdächer, eben da drauf so eine Art Zelte aufzubauen. Und überall in ganz Jerusalem. Und dass sie das am 15. Tag begannen und dann weitermachten, 7 Tage lang. Und am 7. Jahr sollte dann noch am achten Tag eine besondere Versammlung sein. Und ich finde, das hört sich wunderbar an. Nicht wahr? Also ich gehe gern campen, meine Söhne mögen es campen zu gehen. Nicht wahr, Jungs? Habt ihr es auch gern? Das hört sich an, wie als würde die Gemeinde gemeinsam campen gehen. Und das in Jerusalem. Und dort wird viel gegrillt. Und sie werden auch zusammen kochen. Es hört sich an, als würden die Kinder zusammenkommen. Am Abend kommt man nochmal zusammen, um die Verkündigung des Wortes Gottes zu hören. Und man verbringt Zeit mit dem Volk Gottes. Ganz ehrlich, ich denke nicht, kann das irgendwie noch besser werden. Du bist ein Kind im alten Jerusalem. Und sagt dann, hey, lieber Papa, komm, wir müssen hier ein Zelt bauen. Und der Papa sagt, komm, wir machen das jetzt hier bei uns auf dem Dach. Das hört sich doch top an, besonders als Kind. Was? Wir schlafen auf dem Dach? Ja, das ist das Bild. Und überall, in der ganzen Stadt, könnt ihr euch das vorstellen, eine Familie neben der anderen. Überall kleine Zelte. Wildnis überleben in der heiligen Stadt. Und das alles, um an die Gnade Gottes zu gedenken, indem man gemeinsam ein Fest feiert, Geschichten erzählt, wie der Herr eine bewahrt über das ganze Jahr hindurch. Ein ganzes Erntedank, nicht nur ein Tag. Das ist, was die Amerikaner normal tun. Huh? Wir machen das an einem Tag, wir essen viel, wir essen eine Gans oder sowas und gucken vielleicht ein bisschen Fußball und geben ein bisschen Dankbarkeit, erzählen ein bisschen dankbar, was passiert ist. Man hat den Tag frei. Aber was hier passiert, das hört sich doch wunderbar an. Eine Woche lang sowas zu tun, das ist ein Gebot Gottes, dass sie sich zusammenkommen, Gemeinschaft haben, die Verkündigung des Wortes hören. Hört sich an wie ein großer Segen, nicht wahr? Und das war sogar ein Gebot. Es wurde, wenn man nun in die Vergangenheit geht auch und man im Wort Gottes sieht, dass sie das nicht so treu gehalten haben. Denn hier heißt es in unserer Schrift nämlich, dass das Zeugnis nämlich ist, dass sie das Fest auf diese Art nicht feierten, so seit der Zeit Jeshua, des Sohnes Nuns. Das, also Jeshua, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag. Also das war lange her. Diese gemeinsame Zusammenkunft zu haben. Und was das Volk dann sagte, ist, wir werden uns dem noch mal hingeben. Wir werden uns dem noch einmal hingeben. Du fragst dich vielleicht, warum? Der ursprüngliche Gedanke ist, es hört sich doch noch Spaß an, nicht wahr? Wer möchte nicht ein Wochenende haben, das 7 Tage lang andauert? Doch der Grund ist, wieso? Dass das Wort Gottes Autorität auf unserem Leben in Anspruch nimmt. Und dass, wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren und uns dem Wort Gottes hingeben, dann finden wir, dass das Wort Gottes eine immer größere Autorität und Einfluss auf uns hat, wie wir leben sollen. Seht ihr, wenn man das Wort Gottes liest, dann werdet ihr viel, viel erfahren, dass Gott in totalitären Ansprüchen spricht, was du tun sollst und was auch nicht. Er sagt uns auch, was wir einmal tun, mindestens pro Woche, ist nämlich den Sabbat einzuhalten. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Voller vieler Gebote. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Leben der Menschheit, dass wir es hören, das Wort Gottes, und auch tun, was es sagt. Dass wir uns eifrig dem hingeben, das Wort hören. Es sollte uns dazu bringen, uns dem Wort Gottes hinzugeben, denn wir kennen die Stimme des Herrn und glauben, dass seine Gebote gut sind. Doch, dann gibt es eine dritte Sache, die wir auch in der Schrift sehen. Und ganz spezifisch in Vers 17 und Vers 18. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen, also hier Vers 17 und 18. Und da lesen wir. Oh, einen Moment. So. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohns Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang, und am 8. Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Was war die zweite Sache, was das Wort Gottes nun, was für eine Auswirkung das Wort Gottes auf sie hatte? Ja, eine Festversammlung. Sie haben sich gefreut. Wenn man die alten Berichte der außerbiblischen Leute liest, gerade zu der Zeit, wenn es, da wird nämlich gesagt, dass man die Freude noch nie wirklich gesehen oder erkannt hat, bis man das Laubhüttenfest gemeinsam gefeiert hat. Das hat man damals so gesagt, auch in den außerbiblischen Zeugnissen. Doch die Schrift, sie sagt uns auch ganz klar, dass da viel Freude war, ein großer Segen, das zu tun, was das Volk Gottes dort tat. Und was haben sie getan? Sie haben sich dem Wort Gottes hingegeben. Sie haben getan, was das Wort Gottes sagt. Sie haben sich dem unterworfen. Unterworfen, was das Wort Gottes sagt. Wenn du es so ausdrückst, Pastor, dann hört sich das nicht nach Spaß an, oder? Wenn man ein Gebot von Gott bekommt, ist man da sehr freudig, es zu tun. Oder wenn Mama oder Papa damals uns etwas gesagt haben, dass wir das tun sollen, haben wir das gern getan? Ist Gehorsam schön? Der möchte gerne gehorsam sein. Das hört sich doch nach Gesetzlichkeit an. Hört sich unangenehm an. Unsere Freiheit wird eingeschränkt. Gesetzlichkeit darf man nur einmal im Jahr benutzen. Mein Professor hat immer gesagt, man darf das Wort Gesetzlichkeit nur einmal im Jahr benutzen. Es hört sich nach ungemütlich an, oder? Aber von der Bibel aus, nein, so ist das nicht. In der Bibel ist das anders. Der Gehorsam in der Bibel. Wenn man dem Gebot Gottes nachgeht, und in dem Fall, dem Laubhüttenfest nachzugehen. Und dann hören wir, dass das Volk Gottes große Freude hatte. Und hey, wir haben schon bezeichnet, wessen sie und wie genau sie nun gehorsam gewesen sind. Und man mag vielleicht sogar sagen, hey, lieber Pastor, wie kann man das nicht genießen? Wie kann man da nicht freudig sein? Wie sollten sowas haben? Das hört sich doch richtig cool an. Aber seht ihr, sie waren dazu aufgefordert. Und die Dinge, die man sehen soll, ist, dass in den Geboten Gottes und im Wort Gottes all die Imperativen, du musst, du sollst, alle geboten uns, das zu tun, was am freudigsten ist vor dem Gott des Himmels. Tatsächlich, lass mich auch ganz einfach sagen, Gehorsam dem ganzen Wort Gottes gegenüber ist das Angenehmste, was wir für unsere eigenen Herzen tun könnten. Und wieso kann ich das sagen? Weil es den größten Zweck, wieso du erschaffen worden bist, erfüllt. Gott hat dich erschaffen, damit man ihm nachgeht, ihm gehorcht, damit man sein Wort einhält, damit man seinen Segen genießt. Denn wir sind nach alledem ein Volk, das nach seinem Ebenbild gemacht worden ist. Und das, was dem Herrn wohlgefällt, ist auch dem Herzen des Menschen angenehm, wenn wir es einhalten. Denn unmittelbar durch das Wort Gottes finden wir Dinge, die uns in immer größere und herrlichere Gemeinschaft mit ihm bringen und seinem Volk. Eine feierliche Freude. Gehorsam zum Wort Gottes. Es ist eines der wunderschönsten, angenehmsten Dinge. Vielleicht magst du auch sagen, oh Pastor, das sind Dinge in der Bibel, die, sie sagt mir, ich will etwas tun, aber das zu tun ist unglaublich schwer. Die Bibel sagt mir, ich soll meine Sünde abtöten. Die Bibel sagt, wenn Auge mir ein Anstoß ist zur Sünde, dann muss ich es ausreißen. Und wie unangenehm ist das? Meine lieben Freunde, selbst der Gehorsam, zu dem deine Bibel dich berufst, wo du vielleicht in der Welt eine kurzzeitige Trauer hast, so wirst du doch in Ewigkeit Freude in der festiven Gemeinschaft des Gottes des Himmels, was unendlich lang geht, im ewigen Sabbat, wo 7 Tage wie nichts sind, nicht einmal 7000 Tage oder 700 Jahre oder 7 Millionen über Millionen, das ist nichts im Vergleich dessen, gehorsam zum Wort Gottes und es anzunehmen. Das ist etwas, was das Herz des Menschen in Freude ausbrechen lassen soll. Wie soll das Wort Gottes nun einen Einfluss auf uns haben? Sollen wir es einfach nur hören? Sollen wir einfach nur reinkommen und herausfinden, dass man das einfach nur so einhält? Oder einfach nur denkt, dass, hey, was ist verkehrt, was in der Kanzel passiert, oder was läuft falsch in der Gemeinde? Sondern man soll sich fragen, was läuft in meinem Herzen schief? Was läuft in meinem Empfangen des Wortes Gottes schief? Oder was, wie ist es, wie läuft es da? Vielleicht geht es um mich. Deshalb sollte ich euch ermutigen, eure eigenen Herzen zu prüfen und euch die einfache Frage stellen. Hat man einen Hunger, das Wort Gottes zu empfangen, um es beständig zu studieren? Hast du das, die Verkündigung des Wortes gehört und dich dem hingegeben? Und erwartest du, dass die Gebote Gottes auch wirklich gut für dich sind und auch in Freude für dich resultieren? Und es ist mein Gebet, dass es so sei. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Schrift und dessen Belehrung, dass wir auf diese alte Festversammlung blicken können und eine neue, frische Ermutigung zu empfangen, auch für uns heute. Herr, mach uns zu Menschen, die nach deinem Wort hungern, dass wir uns erfreuen in deinem Worte, dass wir nach deinem Wort trachten. O himmlischer Vater, tu ein mächtiges Werk in uns. Das bitten wir alles in Jesu heiligen Namen. Amen.